ARD. SWR Kultur. Forum.
Rassismus in Deutschland. Wachsende Gefahr oder alter Zopf? Am Mikrofon Susanne Babila. Rassismus ist in Deutschland weit verbreitet und ein allgegenwärtiges Problem, sagt das Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Eine Studie des Bundesinnenministeriums offenbart, dass Jobcenter, Polizei und Ausländerbehörden für viele Menschen zu Angsträumen geworden sind. Nimmt also Rassismus zu? Was heißt das für den Alltag von Menschen anderer Herkunft, Hautfarbe oder Religion? Und was kann man dagegen tun? Darüber diskutieren Florence Brokowski-Schekete, Schulamtsdirektorin, Autorin und Podcasterin, Dr. Cihan Sinanoglu, Sozialwissenschaftler und Leiter der Geschäftsstelle des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismus-Monitoring am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und Professor Dr. Detlef Pollack, Kultur- und Religionssoziologe. Frau Brokowski-Schekete, Sie sind die erste schwarze Schulamtsdirektorin in ganz Deutschland. Tätig sind Sie in Mannheim. Mhm. Man kann also sagen, eine Ausnahme in der deutschen Schulbehördenlandschaft. Haben Sie in Ihrem Berufsalltag als Führungskraft Rassismus erlebt?
Ja, leider muss ich das bestätigen, habe ich erlebt. Nicht nur als Schulamtsdirektorin, auch als Lehrerin habe ich es erlebt. Als Schulleiterin habe ich es erlebt und durchaus auch als Schulrätin und Schulamtsdirektorin. Also sowas begegnet einem im Alltag in verschiedenen Art und Weisen immer wieder mal.
Ganz konkret?
Ganz konkret, als Lehrerin wurde mir meine Jacke zerschnitten und das war schon auch deutlich, dass es nicht von Schülern und Schülerinnen waren. Mir wurde später dann von einer Kollegin gesagt, wir wussten sehr wohl, dass es aus dem Kollegium kam, wir haben uns nur nicht getraut, es zu sagen. Als Schulleiterin gab es Menschen in meinem Kollegium, die einfach mit einer schwarzen Vorgesetzten nicht arbeiten wollten und das auch sehr deutlich gesagt haben. Ja, und auch als Schulamtsdirektorin musste ich erleben, dass Entscheidungen entsprechend in einer Form boykottiert wurden und Intrigen gesponnen wurden. Ja, das ist dann nicht immer sehr angenehm, aber man braucht ein dickes Fell, um damit gut umzugehen.
Herr Sinanoglu, Rassismus in Institutionen, eine Studie von dem Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt und das Ergebnis war, es gibt ein tiefgreifendes Problem in Deutschland mit Rassismus und zwar in allen Behörden. Gab es in dieser Studie etwas, was Sie erstaunt hat?
Naja, die Befundlage überrascht uns jetzt nicht und ich glaube, wichtig ist, wenn wir über die Frage von Institutionen und Wirkungsmechanismen von Rassismus sprechen, immer wieder auch deutlich machen, dass es jetzt hier nicht darum geht, Einzelne des Rassismus zu überführen, sondern darüber nachzudenken, wie Institutionen Ausschlüsse organisieren, strukturieren und die geschehen eben auch ohne bestimmte Intentionen. Und ich glaube, es tut uns allen gut daran, das eben auch zu differenzieren und auf eine sachliche Ebene zu heben und darüber nachzudenken, wie wir es in Zukunft besser machen können.
Frau Brokowski, Rassismus in Behörden, Sie arbeiten ja in der Institution Schule. Betroffene berichten von Angsträumen. Trifft das auf Schule auch zu?
Naja, also im täglichen Schulalltag kann es natürlich vorkommen und kommt es auch sicherlich vor. Ich höre von Eltern, die berichten, wie mit ihren Kindern umgegangen wird, die einen Migrationshintergrund haben. Natürlich versuche ich auch immer zu differenzieren. Ist es jetzt das Verhalten des Kindes, was einfach in der Schule so nicht geht und was man zu rügen hat? Oder sind es tatsächlich Situationen, dass man sagen muss, dieses Kind, dieser Jugendliche wird ausgegrenzt aufgrund seines Hintergrundes. Und wenn das Letzte der Fall ist, dann muss das auch angesprochen werden. Oder wenn eine Lehrkraft die Klasse auffordert, das Wort Regen rückwärts aufzusagen, um dann einem schwarzen Jungen in der Klasse zu sagen, siehst du, ist doch gar nicht so schwer, dann muss ich darüber nicht mehr diskutieren. Also das ist dann nicht irgendein Zufall, sondern das ist ein rassistisches Verhalten, was nicht geht.
Jetzt zeigen ja auch Studien, Herr Pollack, dass wir eine wachsende Gefahr demokratiefeindlicher Einstellungen haben und dass offen ausgedrückte Fremdenfeindlichkeit zunimmt. Sie haben das in einer Kolumne in der Neuen Osnabrücker Zeitung kritisch hinterfragt und geschrieben, wir erhöhen die Gefahr, um uns selbst aufzuwerten. Was haben Sie damit gemeint?
Ich habe versucht, die öffentliche Diskussion mit den verfügbaren Zahlen zu vergleichen. Und das Ergebnis war eigentlich relativ ernüchternd. Also in der öffentlichen Diskussion haben wir häufig solche Äußerungen wie, dass Rassismus oder aber auch Rechtsradikalismus in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei. Und wenn man sich dann mal zum Beispiel die Ergebnisse der Mitte-Studie, also von der Friedrich-Ebert-Stiftung oder aber auch von der Leipziger Autoritarismus-Studie anschaut, dann sind das relativ kleine Zahlen, die da wirklich erfasst werden. Also 3-4% der Gesamtbevölkerung werden in das rechtsextreme Spektrum eingeordnet und von 3-4% der Bevölkerung sagt man, dass sie ein verfestigtes rechtsextremes Weltbild haben. Und das habe ich zueinander ins Verhältnis gesetzt und habe dazu meine Verwunderung ausgedrückt darüber, dass wir so tun, als ob gewissermaßen Rassismus allgegenwärtig ist und dass eigentlich die Mehrheit der Gesellschaft rechtsextrem eingestellt ist. Und wenn man diese Befragungsergebnisse sich anschaut, dann kann man natürlich nicht damit zufrieden sein, dass das immer noch zwischen 3-10% sind, die diese Haltung haben. Aber ich halte doch die öffentliche Diskussion für übertrieben. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und ich denke, dass dahinter gute Absichten stecken, nämlich vor diesen Gefahren des Rechtsextremismus, des Rassismus zu warnen. Und dabei passiert es gelegentlich, dass man diese Gefahren auch übertreibt.
Herr Sinanoglu, was sagen Sie dazu?
Zwei Punkte vielleicht. Also das Erste ist, ich glaube, wir müssen uns über die Begrifflichkeit nochmal einig werden, weil ich Rassismus als ein gesellschaftliches Verhältnis verstehe, was anhand von sozialen Merkmalen Menschen sortiert, ordnet und ein hierarchisches Verhältnis setzt und eben von gesellschaftlichen Ressourcen und gesellschaftlichen Teilhabe ausgrenzt. Wenn ich das ansetze, dann bedeutet das für mich nicht, dass alle Rassistinnen sind in diesem Land, sondern eben, dass Institutionen und Strukturen so funktionieren, dass eben nicht alle gleich teilhaben können. Und wenn ich das anlege, dann muss ich auch unterschiedliche methodische Zugänge zulassen, um eben der Frage empirisch auf den Grund zu gehen. Und da sind Einstellungsbefragungen ein Weg, das hat der Herr Pollack gerade deutlich gemacht, aber es ist nicht der einzige. Aber sie kann auch dazu führen, dass bestimmte Dinge sichtbar werden. Und ein geschlossen rechtsextremes Weltbild ist natürlich ein sehr, sehr hoher Indikator. Und wenn man die aktuellen Debatten und Diskussionen um Rassismustheorien, aber auch Antisemitismustheorien sich anguckt, merkt man eben, dass sich beide Phänomenbereiche aktuellen gesellschaftlichen Debatten annähern oder andocken, um eben noch Relevanz zu erzeugen. Und dafür reichen dann manchmal auch 3-4%, um bestimmte Debatten und Diskursen in die Mitte dieser Gesellschaft zu tragen. Und ich glaube, das beste Beispiel ist gerade die AfD, die mit den Themen der Migration, Migrationsfeindlichkeit Politik macht. Das wäre das eine. Und das zweite ist, da habe ich mich ein bisschen dran gestoßen, ist dann die Frage der Aufwertung. Also wenn Sie jetzt mit Menschen sprechen und es gibt Migranten-Selbstorganisationen, antirassistische Vereine, Organisationen, also eine große Zivilgesellschaft, die sich mit Rassismus schon seit Jahrzehnten auseinandersetzt, diesen Leuten jetzt im Grunde genommen zu unterstellen, sie würden diese Dinge artikulieren, um sich aufzuwerten, finde ich schon ein bisschen vermessen.
Na, das fordert natürlich eine Antwort heraus. Also vermessen finde ich meine Argumentation eigentlich nicht. Es kommt doch in der Sozialwissenschaft darauf an, dass wir mit den Daten so genau wie möglich umgehen. Und da haben Sie vollkommen recht. Also Einstellungsforschung ist das eine. Man kann darauf schauen, wie Institutionen, Schulen, Behörden, Verwaltungen und so weiter mit Diskriminierung umgehen. Man kann auch die Betroffenen fragen. Man muss die Betroffenen fragen. Aber wenn ich feststelle, dass die öffentliche Diskussion doch einen gewissen Eskalationspegel aufweist und ich feststelle, dass das im Widerspruch steht zu einigen Forschungsergebnissen, dann ist es ja nicht irgendwie vermessen, wenn ich diese Diskrepanz aufweise, sondern gerade der Versuch zur Versachlichung beizutragen. Und der Vorwurf, der dann immer kommt, ist, dass ich gewissermaßen verharmlose oder dass jemand, der so argumentiert, verharmlost oder beschwichtigt und die Gefahren nicht erkannt hat. Und man muss ganz selbstkritisch und ganz nüchtern fragen, ob eine Überzeichnung der Gefahren nicht gewissermaßen auch die jeweilige Gegenseite, in diesem Falle also die Vertreter der AfD oder auch diejenigen, die die AfD wählen, bestärken in dem Gefühl, dass sie falsch wiedergegeben werden, dass sie nicht verstanden werden. Und ich meine, dass zu einer Versachlichung der Diskussion ganz wichtig ist, dass man eben nicht überzeichnet.
Also ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Also wenn ein Viertel aller schwarzen Personen in Deutschland sagt, dass sie monatlich entweder angegriffen, angepöbelt, angespuckt wird, dann ist das für mich eine bedrohliche Zahl. Wenn knapp 50% in der Gesellschaft glauben, dass es bestimmte Kulturen oder Völker oder Ethnien gibt, die fleißiger und besser sind als andere, dann sind das für mich alarmierende Zahlen. Und das Fleißiger von Natur aus fleißiger, und wenn man sich mit Rassismustheorie auseinandersetzt, und davon gehe ich jetzt aus, dass die Diskutantinnen hier das getan haben, dann weiß man, dass die Argumentation von Fleiß, von Leistung und so weiter immer schon ein rassistisches Narrativ in dieser Gesellschaft war. Und das Spannende ist jetzt, das sagen eben nicht nur die Deutschen ohne Migrationshintergrund, sondern es ist ein kollektiver Wissensbestand, der eben situativ, kontextuell immer wieder herangezogen werden kann, um sich selber abzuwerten oder andere abzuwerten. In einer Migrationsgesellschaft bedeutet das wiederum, dass das nicht nur auf Deutsche ohne Migrationshintergrund zutrifft, sondern durchaus auch von Menschen geteilt werden kann, die selber Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen machen. Wir haben natürlich noch ganz viele andere Einstellungsebenen erfasst und die Grundlage dieser Daten sind ein Panel, was wir angelegt haben. Das heißt, wir haben ungefähr 10.000 Befragte, sowohl Menschen, die Rassismus oder potenziell von Rassismus betroffen sein könnten, als auch die Gesamtbevölkerung. Und die befragen wir einmal im Jahr, machen aber, wie gesagt, noch ganz andere Studien.
Frau Prokowski-Schekette, lassen Sie uns kurz noch bei Zahlen bleiben. Es gab auch einen Rekordhöchststand an Beschwerden, die in der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gemeldet wurden. Jetzt kann man sagen, Rassismus nimmt zu, klares Indiz. Man kann aber auch sagen, die Leute trauen sich jetzt hinzugehen, anzuzeigen, öffentlich zu machen, sich zur Wehr zu setzen.
Ja, und ich glaube, das Letztere ist genau der Punkt, dass dieses Thema einfach sprechbar geworden ist. Auch die Angst, wenn ich mich beschwere, weil es in einem beruflichen Kontext ist und ich möglicherweise Konsequenzen erleiden muss, diese Angst ist bei vielen inzwischen geringer geworden. Und diese Obrigkeitshörigkeit, oh, wenn ich was sage, dann könnte es sein, dass meine vorgesetzte Stelle mich in irgendeiner Form abstraft. Da ist den Menschen ihr Wohl wichtiger, als dann möglicherweise auch in dieser Arbeitsstelle zu bleiben. Also ich habe mit vielen gesprochen, die sagen, lieber verlasse ich diese Arbeitsstelle und suche mir etwas anderes, möchte aber das nicht mit mir einfach so machen lassen. Ja? Und man darf es den Menschen, die für sich das Gefühl haben, dass mit ihnen rassistisch umgegangen wurde, auch in keinster Form absprechen. Das steht niemandem zu und schon gar nicht Menschen, die selber nicht von Rassismus betroffen sind.
Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, eins von mehreren Büchern, aber Ihr erstes Buch, Mist, die versteht mich ja, aus dem Leben einer schwarzen Deutschen. Und wir sehen ja auch in dieser Diskussion, wie schwierig es zum Teil ist, über Rassismus zu sprechen. Ihr Buch ist ja quasi ein Angebot an die Gesellschaft. Lasst uns darüber sprechen. Wie waren denn die Reaktionen?
Also überhaupt, dass das Buch geschrieben wurde, kam dadurch zustande, dass Leute sagten, dadurch, dass wir mit ihnen sprechen, können wir verschiedene Perspektiven wahrnehmen. Dadurch, dass ich die Perspektive einer schwarzen Frau, die auch in Nigeria gelebt hat, innehab, aber auch die Perspektive eines Mädchens, die von einer weißen deutschen Frau erzogen wurde, kann ich beide Perspektiven gut einnehmen. Und ich bin wirklich mit diesem Denken erzogen worden, nicht alles, was dir begegnet, muss rassistisch sein. Das ist natürlich auch für Jugendliche eine große Herausforderung, wenn ihnen eine Situation begegnet und sie müssen erst mal überlegen, ist das rassistisch oder ist es nicht rassistisch? Das können Kinder und Jugendliche oftmals noch überhaupt nicht leisten. Und auch für Erwachsene ist es schwierig, gerade wenn sie in einer Situation sind, in der sie sich rassistisch behandeln fühlen. Aber dafür gibt es eben Menschen, die dazu beitragen können, zu gucken, lass uns diese Situation mal anschauen. Ist es tatsächlich eine rassistische Situation oder ist es eine Situation, weil zwei Menschen einfach nicht miteinander gut können?
Nasina Nolu, was macht denn Rassismus heute aus?
Naja, es macht ihn aus, dass er sich verändert und die Argumentationsstrukturen andere sind als noch vor 50 oder 100 Jahren. Das heißt, der Rassismus muss sich verändern, um eben noch Relevanz zu erzeugen. Und das sieht man eben daran, dass er sich zum Beispiel andockt an die ganzen Diskussionen über Migration. nicht jede Debatte, die wir in diesem Land über Migration führen, ist natürlich rassistisch. Es ist ja absurd, das zu behaupten. Sondern man sieht es manchmal, bei der Stadtbilddebatte taucht es manchmal auf, aber auch die Art und Weise, wie wir über Kriminalität sprechen und pauschal über bestimmte Gruppen, wenn die Islamdiskussionen immer wieder hochkommen. Also er argumentiert eigentlich gar nicht mehr biologistisch, sondern er argumentiert vor allen Dingen über Kulturen. Und die erscheinen dann auch als naturgegeben, schon immer da gewesen. Sie unterscheiden zwischen wir und die und so weiter. Also die Mechanismen sind noch ähnlich, aber die Argumentationsfiguren sind anders. Ein zweiter Aspekt, um jetzt nochmal ein bisschen Herrn Pollack auch entgegenzukommen und wo wir uns, glaube ich, einig sind, ist, die Einstellungsmessung, die wir machen, ist das eine. Das andere ist aber, dass wir genauso hohe Werte haben, zum Beispiel, wenn wir die Personen danach fragen, also jetzt nicht wir, zum Beispiel das Max-Planck-Institut in Göttingen hat das gemacht, wo es bestimmte Punkte gibt in Bezug auf Vielfalt, in Bezug auf Pluralität oder gleiche Rechte im Religionsunterricht, ganz, ganz viele Punkte, wo es einen hohen Konsens gibt in dieser Gesellschaft. Und das in der öffentlichen Debatte manchmal untergeht und ich mich frage, warum eigentlich die Parteien und PolitikerInnen keine positiven Narrative in Bezug auf die Migrationsgesellschaft haben und es an manchen Stellen sowohl in die eine oder andere Richtung sehr, sehr alarmistisch wirkt. Und ich glaube, die Gleichzeitigkeiten, die Komplexitäten sind es, die wir übersetzen müssen, weil sonst geraten wir immer wieder an den Punkt, dass bestimmte Dinge überzeichnet werden. Und das dürfen wir natürlich nicht zulassen.
Rassismus in Deutschland, wachsende Gefahr oder alter Zopf, darüber diskutieren wir heute in SWR Kultur Forum mit Florence Prokowski-Schekete, Schullandsdirektorin und Autorin, mit Cihan Sinanoglu, Leiter der Geschäftsstelle des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitoring am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und mit Professor Dr. Detlef Pollack, Kultur- und Religionssoziologe. Herr Pollack, Deutschland ist ja hochbelastet mit unserer eigenen Geschichte, was das Thema Rassismus betrifft. Kann man denn überhaupt noch, ich sag mal in Anführungsstrichen, normal mit dem Thema umgehen? Oder ist es immer eine Schlitterpartie?
Das ist vollkommen ausgeschlossen, dass wir damit normal umgehen können. Das wissen wir alle. Menschen werden gefragt, ob es Rassismus in Deutschland gibt. Und 90% der Befragten sagen, ja, es gibt in Deutschland Rassismus. Das ist jedem bewusst, auch den AfD-Wählern ist das bewusst, dass das ein heikles Thema ist. Und sehr interessant ist dabei in meinen Augen, dass gerade aufgrund dieses hohen Bewusstseinsstandes die Sensibilität gegenüber diesem Thema sich stark erhöht hat und dass jeder, der darüber spricht, auch wenn wir heute darüber sprechen, immer stehen wir gewissermaßen in der Gefahr, ja, selber irgendwo rassistischen Vorurteilen aufzuliegen. Und man möchte das vermeiden und dann beobachtet man sich selbst dabei, wie man bestimmten Schemata, bestimmten Klassifikationen, bestimmten Vorurteilen wieder erliegt. Also darüber sozusagen normal reden zu wollen, das ist vollkommen ausgeschlossen.
Darf ich da mal einen Blick noch in die Gesellschaft werfen, was so ein bisschen an dem anschließt, was wir gerade gehört haben? Ich gehe mit diesem Thema ja nun schon sehr, sehr lange auch gesellschaftlich, öffentlich um und ich merke, dass ich die Gesellschaft so in vier grobe Gruppen einteilen kann. Da haben wir eben einmal die, die von sich auch behaupten, sie seien ausländerfeindlich oder diversitätsfeindlich und die da auch gar kein Hehl draus machen. Dann haben wir die, also so beobachte ich es zumindest, die Menschen, die sagen, ich möchte auf keinen Fall einen Fehler machen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich die verschiedenen Diversitätsdimensionen ansprechen darf und soll und ob ich es überhaupt auch muss, ja, ob es mir erlaubt ist. Dann erlebe ich die Menschen auch in meinen Lesungen, die ja schon so ein bisschen beleidigt, schmollend diesem Thema umgehen und sagen, heutzutage darf ich ja gar nichts mehr sagen. Und dann gibt es aber auch die, die einfach raushauen. Also ich habe wirklich in jeder Lesung, in jeder Veranstaltung mindestens eine Person, auf die es Verlass, die mir das N-Wort entgegenschleudert, um einfach zu beweisen, hier, ich kann das sagen und das darf mir auch niemand verbieten. Ja, aber das ist, was ich viel erlebe, dass Unsicherheit auf der einen Seite da ist, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen dieses schmollend und jetzt erst recht. Und das ist nicht einfach.
Ja, also ich sehe schon den Punkt mit diesen subtilen Diskriminierungserfahrungen und ob man damit jetzt nicht quasi auch was größer macht, als es eigentlich ist. Ich glaube, das hat ja auch Pollack gesagt, ich glaube schon, dass das wichtig ist, auch auf diese subtilen Mechanismen zu gucken, weil ich eingangs ja gesagt habe, dass der Rassismus sich verändert und keiner will als Rassist oder als Rassistin gelten. Deswegen äußern sich diese Dinge eben nicht mehr so offenkundig, obwohl man darüber jetzt schon wieder streiten könnte, ob wir, wenn wir uns die gesellschaftlichen Debatten angucken, nicht nur hier, sondern auch international, wo ja offenkundiger Rassismus total normal mittlerweile ist, dass man die einfach äußern kann. Also ich mache hier nochmal auf die Remigrationsdebatte aufmerksam und wir merken immer wieder, dass diese Dinge von Mal zu Mal normalisiert werden. Und da müssen wir eben drauf gucken. Aber ich will es so ein bisschen wegdrehen von Fragen von, sind das bestimmte Befindlichkeiten, die die Leute jetzt äußern, sind die vielleicht sensibler geworden? Wir haben ja eine Studie zu Wohnen gemacht und da haben wir jetzt erstmal ganz objektiv versucht, die betroffenen Perspektiven mit quasi den Hard Facts zu vergleichen. Und da sehen wir, dass zum Beispiel Menschen, die potenziell von Rassismus betroffen sind, in prekären Mietverhältnissen leben. Wir sehen, dass Menschen, die potenziell von Rassismus betroffen sind, 20 Quadratmeter weniger zur Verfügung haben. Wir sehen bei Menschen, die potenziell von Rassismus betroffen sind, dass sie viel weniger Eigentum haben. Und das unter Kontrolle von Bildung, Einkommen und auch Generation. Und das sind dann nicht einfach nur Befindlichkeiten, sondern das sind Daten, die uns zeigen, dass es soziale, gesellschaftliche Ungleichheiten gibt, die nicht monokausal mit Rassismus erklärt werden können, aber die im Zusammenspiel mit Klassenverhältnissen, mit rassistischen Verhältnissen, aber auch mit sexistischen Verhältnissen eben zu einer statistisch signifikanten Ungleichheit führt. Und ich glaube, das sind doch die Dinge, über die wir uns streiten müssen. Wie kriegen wir besseres Wohnen für alle hin? Wie kriegen wir ein Bildungssystem hin, was im Übrigen auch weiße Kinder aus sozial schwachen Familien benachteiligt? Wie kriegen wir das hin, dass wir eine inklusive Schule auch für diese Bevölkerungsschicht hinbekommen? Und das ist die Art von Forschung, die ich machen will, die ist weg von individuellen Befindlichkeiten hin zu strukturellen Veränderungen.
Also das kann ich unterstreichen. Das ist sehr wichtig, dass man unterschiedliche Dimensionen von Benachteiligung, von Diskriminierung betrachtet, eben auch soziale Ungleichheiten und nicht nur rassistische Diskriminierung. Ich bringe mal ein Beispiel. Matthias König und Claudia Diehl haben eine große Studie durchgeführt, in dem sie auch nach diesen strukturellen Bedingungen gefragt haben und das anhand von Bildungschancen. Und das Ergebnis dieser Studie ist, es gibt sehr wohl Ungleichheiten, aber sie sind im Wesentlichen nicht auf einen eigenständigen Einfluss der ethno-religiösen Diskriminierung zurückzuführen, sondern es spielen da andere Faktoren eine größere Rolle und im Zusammenspiel haben wir dann eine Ungleichbehandlung. Wichtig ist, wie das Elternhaus orientiert ist, ob es bildungsfern ist oder nicht. Wichtig ist, ob die Familie sozioökonomisch benachteiligt ist oder nicht. Ich finde es wichtig, dass man sozusagen die Ergebnisse nicht vereindeutigt, sondern dass man versucht, komplex zu argumentieren. Und Rassismus oder rassistische Diskriminierung ist tatsächlich ein Faktor unter vielen. Manchmal sind andere Faktoren wichtiger. Und ich finde es auch sehr wichtig, nicht nur danach zu fragen, wo es rassistische Diskriminierung gibt und dass wir sie sozusagen benennen und bekämpfen müssen, sondern die Menschen in ihrem Selbstverständnis ernst zu nehmen. Und die meisten Menschen wollen gegenüber anderen Menschen in Deutschland fair sein. Fairness ist also ein Wert, der von 80-90% der Bevölkerung akzeptiert wird. Und es ist sehr wichtig zu sehen, dass dort, wo es sozusagen zu Diskriminierung kommt, dort, wo man das sozusagen bewusst macht, dass das wahrscheinlich eben doch nicht einfach nur 40-50% sind, die das wollen, sondern dass das Minderheiten sind. Woraus mir ankommt, ist, dass man gewissermaßen komplex argumentiert, dass man versucht, die Menschen ernst zu nehmen in ihrem Selbstverständnis, ohne, und da muss ich jetzt eben dann doch Ihnen, Frau Rokowski-Schäckerte, widersprechen, ohne davon auszugehen, dass dasjenige, was die Menschen sagen, der Weisheit letzter Schluss ist. Wir haben an vielen Stellen eben auch dieses Phänomen, dass Menschen von einer handfesten Diskriminierung sprechen und sich in diesem Gefühl des Neides, der Kränkung, der Zurücksetzung auch eingerichtet haben. Wir haben in Münster da auch Untersuchungen zu gemacht. Und dass sie nicht sehen und nicht sehen wollen, dass sie sehr wohl auch Möglichkeiten der Partizipation in dieser Gesellschaft haben. Das will man nicht sehen, weil man gewissermaßen unzufrieden ist. Und diese Unzufriedenheit macht man gewissermaßen zum Ausgangspunkt für das Verhältnis von sich selbst zur Welt. Also insofern, wir müssen dasjenige, was die Menschen sagen, ernst nehmen, aber wir dürfen ihnen nicht auf den Leim gehen.
Frau Prokowski-Schekete, ich glaube, das war schon direkt an Sie gerichtet.
Ja, genau.
Fühlen Sie sich da angesprochen?
Nein. Ich fühle mich da nicht angesprochen und muss auch ein bisschen schmunzeln, weil sich einrichten, frage ich mich natürlich, wie das gemeint ist. Und natürlich kann es vielleicht Menschen geben, für die es sehr einfach ist, jede Situation als rassistische Situation oder diskriminierende Situation zu sehen, um nicht sich selber auch differenziert zu betrachten oder auch das eigene Verhalten zu betrachten. Aber ich finde es immer gefährlich, auch da dann pauschal zu sagen, naja, es gibt Menschen, die sich einrichten. Da müsste man wirklich individuell schauen, ob das wirklich der Fall ist oder nicht. Und einen Punkt möchte ich noch sagen zu dem Thema Menschen, die bewusst rassistisch sind. Ich glaube auch, dass die Mehrheit der Bevölkerung nicht bewusst rassistisch sein möchte. Aber das ist ja genau das Schwierige. Wenn Menschen sich in einer Form verhalten, und man ihnen dann sagt, ihr Verhalten war rassistisch, dann kommt ja zu 90% gleich diese Abwehrhaltung. Ich bin aber kein Rassist und wie können Sie mir das sagen? Und da muss man noch aufpassen, dass man nicht selbst angezeigt wird. Also für mich ist die Person, die offen für sich klar sagt, ich bin diskriminierend, ich bin rassistisch, mit der Person ist es viel einfacher umzugehen, als mit denen, die von sich behaupten, ich bin ein weltoffener Mensch. Und wenn man sie aber auf ein Verhalten anspricht, dann sofort abwehren und sofort das Ganze versuchen runterzuschrauben und dann noch eine Täter-Opfer-Umkehr betreiben.
Aber warum nehmen Sie das nicht ernst, wenn die Menschen sagen, ich bin aber kein Rassist. Warum ist das für Sie ganz klar, dass das doch unter dieser Rubrik zu behandeln ist?
Naja, zunächst einmal, wenn mir persönlich eine Situation begegnet, von der ich das Gefühl habe, dass sie mich rassistisch beleidigt hat oder gekränkt hat, dann ist das erstmal ein Gefühl, was ich habe. Ich persönlich sage auch nie, Sie sind Rassist, sondern ich sage, diese Situation, da fühle ich mich rassistisch behandelt oder ich fühle mich diskriminiert. Das ist erstmal ein Gefühl, was ich habe und was der andere mir auch nicht absprechen kann. Im besten Falle kommen wir aber ins Gespräch und die andere Person sagt mir, wie sie es gemeint hat. Und wenn ich dann, und das ist immer mein Anspruch, offen bin und sage, gut, lassen Sie uns darüber sprechen, bei mir ist es so angekommen, wie haben Sie es gemeint, und dann treffen wir uns womöglich in der Mitte. Das ist die beste Kommunikation überhaupt.
Also vielleicht, ich würde das doch noch mal gern auf einen empirischen Fuß stellen, unsere Debatte. Und ich nehme ja Herrn Pollack auch ernst, wenn er sagt, naja, wir müssen doch die Leute ernst nehmen, wenn sie das sagen. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Als die NSU-Morde stattgefunden haben, und hier haben ja Nazis angeblich ein Trio, ich würde eher von einem Komplex sprechen, jahrelang unbehelligt morden können. Und die Sicherheitsbehörden haben in ihrer Arbeit, das ist ja alles gut dokumentiert, nicht nur in der Sprache die sogenannten Dönermorde und so weiter Rassismus reproduziert, sondern in der Art und Weise, wie sie ermittelt haben. Und ich würde keinem dieser Polizistinnen jetzt vorwerfen, dass sie Rassistinnen werden. Und sie würden wahrscheinlich selbst von sich auch nicht behaupten, dass sie Rassisten sind. Aber die institutionellen Routinen, Handlungsabläufe, Normen innerhalb der Sicherheitsbehörden, all diese Dinge haben dazu geführt, dass eben die Gefahr von rechts und die rassistische Motivlage nicht gesehen wurde. Das ist die Ebene, auf der wir diskutieren müssen und darüber nachdenken müssen, wie wir Institutionen gerechter und inklusiver gestalten und nicht anfangen mit, okay, war diese Situation jetzt rassistisch oder nicht? Das sind auch Ebenen, über die wir sprechen müssen. Aber mein Punkt ist eher, lasst uns auf die Institutionen schauen und wir sehen in diesen Institutionen eben Ungleichheiten, die zum Teil auch durch rassistische Diskriminierung erklärt werden können. Und wollen wir in diesen Zeiten was dagegen tun? Oder aber wollen wir die Gesellschaftsmodelle, die eine andere Partei, andere politische Bewegungen gerade propagieren, wollen wir denen nachgeben? Und ich glaube, dafür ist die Forschung, die wir machen, ein Gradmesser, wohin sich diese Gesellschaft gerade bewegt. Und ich bin bei Herrn Pollack. Wir dürfen, und ich gebe nicht einen AfD-Wähler, eine AfD-Wählerin auf, sondern ich will, dass alle demokratisch legitimierten Parteien um diese WählerInnen kämpfen und deutlich machen, warum wir zum Beispiel Migration brauchen, warum es schlecht auch für sie ist, wenn unsere Institutionen ungleich, ungerecht sind und so weiter. Das sind die Debatten, die ich gerne führen würde und nicht auf bestimmte Personen zeigen und sagen, ihr seid jetzt Rassistin, wir schließen euch aus der gesellschaftlichen Debatte aus.
Ich würde da gerne ansetzen und zustimmen. Ich arbeite selber in einer Institution und ich sehe selber, wie gerade Institutionen so aufgebaut sind, dass gewisse Dinge unterm Radar verschwinden können. Und da ist mir wichtig, wenn dieses Bewusstsein in Institutionen nicht vorhanden ist, wenn die Amtsspitze oder Hausspitze nicht sensibel ist für dieses Thema und die Strukturen des eigenen Hauses nicht so durchdringt und guckt, wo kann Diskriminierung stattfinden und wo nicht und was muss ich dagegen tun, dann läuft das alles unterm Radar und da muss man absolut gegen angehen. Ja, das muss man auch im Blick behalten. Und das ist mir oftmals noch zu wenig. Viel zu viele Institutionen so durchflutschen und keiner bemerkt es. Und das geht nicht.
Die Frage ist doch, verstärken sich rassistische Einstellungen oder eben nicht? Und wir leben in einer Welt, in der sozialen Medien die große Rolle spielen und das sind Echokammern. Verstärkt sich dann die rassistische Einstellung oder nicht? Wie sehen Sie das?
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Das wird manchmal übertrieben, aber als Soziologe habe ich doch auch den Eindruck, dass die Social Media an dieser Stelle eine entscheidende Rolle spielen. Und zwar deswegen, weil wir uns da Dinge getrauen, die wir uns im direkten, persönlichen Gespräch unter Anwesenden nicht trauen. Das hängt unter anderem natürlich auch damit zusammen, dass viele der Tweets und der Posts in den Social Media anonym erfolgen, aber auch damit, dass wir gewissermaßen den anderen, den Menschen in seiner Körperlichkeit, in seiner Präsenz gar nicht vor uns sehen und es fällt uns dann viel leichter, beleidigend aufzutreten, herabsetzend zu formulieren und ich würde sagen, man kann die Bedeutung der Social Media an dieser Stelle, wo es darum geht, auch fair miteinander umzugehen, gar nicht überschätzen. Das ist der eine Punkt. Und das andere, das beziehe ich nochmal auf das Beispiel des NSU. Ich finde das auch. Also das ist tatsächlich bemerkenswert, wie gewissermaßen die Sicherheitskräfte über Jahre hinweg in einem bestimmten Schema verfangen waren und einfach auf der falschen Seite geguckt haben. Ist das bereits Rassismus? Könnte man denken. Aber ich würde sagen, in Schemata denken wir alle. Wir können auch gar nicht anders. Aber von Rassismus würde ich dann sprechen, wenn diesen Schemata eine Ungleichwertigkeitsvorstellung zugrunde liegt. Also wenn wir sozusagen wegen unserer eigenen Gruppe höher einschätzen als eine andere. Unsere eigene Kultur höher als eine andere. Also was ich hier deutlich machen möchte, also es ist jetzt eine ziemlich soziologische, sozialphilosophische Unterscheidung, ist gewissermaßen die Differenz zwischen einem Denken in Schemata, aus dem wir versuchen können herauszukommen, die wir erweitern können, die wir reflektieren können, kritisieren müssen und so weiter, die wir aber nicht vollkommen vermeiden können. Und Rassismus, was für mich damit zu tun hat, dass man andere nicht als gleichwertig behandelt.
Vielleicht da nur ein Satz zu. Wenn Sicherheitsbehörden Menschen in kriminellen Milieus verorten, wie das in den NSU-Fällen, ich glaube in 3 oder 4 Fällen, wurde das direkt gemacht. Also man hat quasi gemutmaßt, dass das irgendwelche Bandenkriege oder dass die Person Dreck am Stecken hätte. Das heißt, hier hat eine Kriminalisierung stattgefunden von Opfern. Und diese Kriminalisierung, im Übrigen sind auch rassistische Narrative, die es nicht seit gestern gibt, sondern die auch über Jahrzehnte gewachsen sind. Also von Dönermorden zu sprechen, also wenn Sie das alles nicht als Herabsetzung sehen, was dann?
Lassen Sie uns nochmal darüber reden, ob rassistische Einstellungen tatsächlich zunehmen oder ist unsere Gesellschaft einfach auch diverser geworden und damit nehmen auch Konfrontationen zu?
Also wir haben ja die verschiedensten Umfragen, die verschiedensten Untersuchungsergebnisse. Also es gibt ja von der Mitte-Studie den Versuch, geschlossene rassistische Weltbilder zu erfassen. Und das waren so 2024/25 so ungefähr 7-8%. 2022 waren es doppelt so viele. Das ist nur ein Indikator für Rassismus. Man muss auch die Gewalttaten betrachten. Man muss natürlich auch das Selbstverständnis der Betroffenen betrachten. Also es ist komplex. Aber ich würde sagen, wir sollten nicht der Versuchung erliegen, immer nur in eine Richtung zu gehen und zu sagen, es wird schlimmer, es wird schlimmer. Also in diesem alarmistischen Modus sollte sich die Sozialwissenschaft nicht begeben?
Da bin ich tatsächlich mit Herrn Polak einer Meinung. Ich bin Wissenschaftler und wenn die Daten mir zeigen, dass zum Beispiel Einstellungswerte sich erhöhen, dass die Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen der Betroffenen sich erhöhen und so weiter, dann muss ich natürlich auch zum Schluss kommen und sagen, okay, wir haben hier ein Problem. Wenn die Zahlen allerdings runtergehen, muss ich auch das berichten. Aber daneben, neben der empirischen Welt, die wir sehen, gibt es doch auch einen politischen Diskurs, eine politische Debatte, die Art und Weise, wie wir über Migration sprechen, die Politiken, die daraus folgen, die Art und Weise, wie dieses Land sich im Moment selbst begreift und hadert mit der Migrationsgesellschaft, am liebsten abschotten, abschrecken will und so weiter. Also diese Debatten finden ja auch statt und das macht was mit Menschen, mit mir als Bürger dieses Landes macht das was. Und ehrlich gesagt braucht man da kein großer Wissenschaftler für sein, sondern allein die öffentlichen Debatten, die wir gerade führen, zeigen doch in eine Richtung. Und ich würde mir wünschen, dass differenzierter diskutieren können, auch mit Wissenschaft, mit Zivilgesellschaft. Und da sehe ich gerade ein Auseinanderdriften. Und das ist das eigentlich, was mir mehr Sorge macht, dass wir einen bestimmten Konsens hatten in dieser Gesellschaft. Und der scheint im Moment so ein bisschen brüchig zu werden.
Sie sehen also auch Rassismus als ernstzunehmende Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt?
Wir haben ja auch die Leute befragt in Bezug auf ihr Vertrauen. Und wir sehen, dass je mehr Diskriminierungserfahrungen gemacht werden, desto höher ist der Vertrauensverlust in die Institutionen dieses Landes, in die Bundesregierung, in die Politik, aber auch zum Beispiel in die Sicherheitsbehörden und so weiter. Und das eigentlich Dramatische an diesem Fall oder an diesem Vertrauensverlust ist, dass durch die Bank weg alle Befragten, vor allen Dingen die, die von Rassismus betroffen sind, ein höheres Vertrauen in die gesellschaftlichen Institutionen haben als die Durchschnittsbevölkerung. Das heißt, mehr als Deutsche ohne Migrationshintergrund. Und dieses Vertrauen wird verloren, dadurch, dass diese Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen eben gemacht werden. Die werden natürlich auch medial vermittelt. Und das wäre mein Appell an die Politik, verspielt dieses Vertrauen dieser Bevölkerungsgruppen nicht. Und da gehört auch die Ansprache dazu, wie reden wir, wie wollen wir miteinander umgehen, in was für einer Gesellschaft wollen wir eigentlich leben. Und im Moment habe ich das Gefühl, dass ein Teil dieser Gesellschaft eigentlich raus ist aus diesen Debatten.
Florence Prokowski-Schekete, Sie kamen ja als kleines Kind aus Nigeria nach Deutschland.
Ich bin in Deutschland geboren und bin dann als Kind nach Nigeria gegangen.
Und dann wieder zurück dann nach wieder Deutschland. Zurück, ja. Wenn man ansetzen will bei den Kindern, bei dem Umgang mit Vielfalt, was würden Sie sagen, was ist da dringend erforderlich?
Also wenn wir ganz klar auf die operative Ebene gehen, die Kinder stärken. Das ist, was schon in der frühkindlichen Bildung passieren muss. Dass man sie stärkt, dass man ihnen deutlich macht, dass sie so, wie sie sind und die verschiedenen Kulturen, die sie mitbringen, dass das erstmal gut ist. Also nicht, dass wir in diesem Wir, Ihr oder schlecht oder gut argumentieren, sondern so, wie du bist und wie du hier im Kindergarten, in der Grundschule, in der weiterführenden Schule bist, das ist so in Ordnung. Und natürlich wurde mir deutlich gemacht, und das machen wir in den Schulen oder versuchen wir in den Schulen natürlich auch zu sagen, gewisse Dinge in einer Kultur hat vielleicht in dieser Kultur, in der wir hier leben, vielleicht eine andere Wirkung. Und das muss man auch diskutieren dürfen, dass bestimmte Verhaltensweisen vielleicht auch anders ankommen. Und das ist eine Diskussion, die ich auch gesellschaftlich wichtig finde. Wir müssen über gewisse Dinge diskutieren dürfen und sie auch kritisieren dürfen, ohne dass wir dann das Gegenüber gleich in eine rassistische Ecke oder diskriminierende Ecke schieben.
Nochmal zu dem Punkt gesellschaftlicher Zusammenhalt, Herr Polak. Wie erreichen wir denn Menschen, die dann vielleicht auch schnell zumachen oder sich diskreditiert fühlen?
Also die öffentliche Diskussion ist an vielen Stellen sehr stark polarisiert, gerade bei der Migrationspolitik, bei der Migrationsfrage. Und da bildet sich gewissermaßen auch in der öffentlichen Diskussion ab, was eigentlich die Menschen denken. Und was mir immer auffällt und was auch mich bedrückt ist, dass man viele Menschen, und das muss man auch mal ganz deutlich sagen, vor allen Dingen im Osten Deutschlands, wenn es um solche Fragen wie Migration, Zuwanderung, brauchen wir das, wandern die in die Sozialsysteme ein und so weiter, wenn es um solche Fragen geht, machen viele Menschen zu. Und ich habe das Gefühl, dass man viele nicht erreichen kann. Wir haben in Münster uns mit religiösen Pluralismus beschäftigt und auch diese Frage aufgeworfen, wie man eigentlich sozusagen Vorurteile abbauen kann. Und auf der Grundlage unserer empirischen Untersuchung kam eine Sache immer wieder heraus, als der zentrale Punkt: entscheidend sind Kontakte. Man muss einander begegnen, man muss den anderen kennenlernen. Oft werden diese Kontakte so verarbeitet, dass man sagt, ja, der Ali ist ja ganz in Ordnung, aber die Gruppe der Muslime, die kann ich nicht leiden. Das ist nicht auszuschließen, aber ob man Kontakte hat oder nicht, macht einen großen Unterschied in Bezug auf Islamophobie, also in Bezug auf rassistische Vorurteile. Und ganz wichtig bei diesen Kontakten ist, dass sie von gleich zu gleich erfolgen. Also wenn gewissermaßen der Arbeitgeber keinen Migrationshintergrund hat, aber der Arbeitnehmer einen, dann ist das nicht die Form von Kontakten, die zum Abbau von Vorteilen führt. Aber wenn man sich auf dem Markt trifft oder als Nachbar oder in den Familien, dann ist der Effekt enorm und signifikant. Und das würde ich für das Wichtigste halten. Ich will noch einen Punkt gerne ergänzen in Bezug auf das Vertrauen. Das Vertrauen in die Politik ist ja insgesamt in der deutschen Bevölkerung äußerst gering. Also Vertrauen in die Parteien, in die Parlamente und so weiter. Das Vertrauen zum Beispiel in die Polizei, auch in die Gerichte, ist viel höher. Also meines Erachtens nach drückt sich darin auch ein Vorurteil gegenüber der Politik aus. Also man kann es nicht so sagen, dass die Politiker die Probleme nicht erkannt haben, sondern man muss auch über die Menschen reden, die dasjenige, was Politik, was Parteien, was Regierung, Kommunen und so weiter versuchen zu leisten, nicht wahrnehmen wollen. Nicht wahrnehmen wollen, und zwar insofern, ich bringe jetzt ein Beispiel, die CDU hat die Migrationspolitik verschärft, kann man kritisieren oder auch gut finden, aber das vermindert überhaupt nicht die Zustimmung zur AfD. Und da habe ich tatsächlich ein großes Problem, dass man nicht einfach mehr wie früher davon ausgehen kann, wenn wir eine bessere Politik machen, dann werden die Menschen auch zu anderen Haltungen kommen, sondern die Haltungen sind an vielen Stellen schon verfestigt. Und ich frage mich, wie man diese Menschen, die ja mit diesen Vorurteilen gegenüber der Politik zum Beispiel in diesem Falle oder aber auch gegenüber der Migrationspolitik oder auch gegenüber Migranten, wie man diese Menschen überhaupt noch erreichen kann. Und das Erste, was ich da eben sagen würde, ist miteinander reden, Kontakte, Begegnungen auf der persönlichen Ebene.
Um das mal von Herrn Pollack aufzugreifen, ich stimme hier zu und man sieht ja auch, das ist auch international gut belegt, dass wenn konservative Parteien die Position von rechtsextremen Parteien übernehmen, dass am Ende rechtsextreme Parteien dazugewinnen und dass vor allen Dingen konservative Parteien oder Parteien der Mitte eben verlieren. Und selbst die Konrad-Adenauer-Stiftung kommt zu diesem Schluss und hat ja auch der CDU-CSU das attestiert und hat gesagt, ihr solltet nicht am rechten Rand fischen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht nur in Bezug auf die CDU-CSU, das gilt auch für alle anderen Parteien, das nochmal aufzugreifen, was Herr Pollack gesagt hat. Ich glaube, es fehlt tatsächlich an einer Erzählung für diese Gesellschaft. Und diese Erzählung, damit meine ich nicht einfach nur, wir ändern jetzt das Narrativ und dann geht es den Leuten besser. Aber mit dieser Erzählung über eine Migrationsgesellschaft müssen wir natürlich auch die Realitäten in Ostdeutschland mit einbeziehen. Wir müssen diese Menschen im Grunde genommen in ein emotionales Narrativ fassen. Vielleicht bräuchte es sowas wie einen neuen Gesellschaftsvertrag, eine Kommission, die sich gründet, die aus unterschiedlichen Perspektiven zusammengesetzt ist, wo man eben auch die Erfahrungen ostdeutscher Menschen mit reflektiert. Und auf der anderen Seite möchte ich das nicht nur auf Ostdeutschland reduzieren, es ist nicht nur in Ostdeutschland, aber das ist das, was mir wirklich fehlt, eine positive Erzählung einer Migrationsgesellschaft, die eben nicht nur auf der diskursiven Ebene bleibt, sondern wirklich auch eine soziale Politik macht, die alle mitnimmt. Und das passiert im Moment nicht.
Rassismus in Deutschland, wachsende Gefahr oder alter Zopf? Das war das Thema heute in SWR Kulturforum und es diskutierten Florence Prokowski-Schäkelte, Schulamtsdirektorin, Autorin und Podcasterin, Dr. Cihan Cinanoglu, Leiter der Geschäftsstelle des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitoring am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung und Professor Detlef Pollack, Kultur- und Religionssoziologe. Und am Mikrofon verabschiedet sich Susanne Babila.